Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen bei Gib mir den Stoff. Besser gesagt bei dem Podcast hier auf Gib mir den Stoff. Und heute habe ich eine Überraschung für euch, denn wir haben eine reizende Dame vom Berliner Krisendienst hier, Naana.
Ja, genau.
Habe ich das richtig ausgesprochen?
Yes, perfekt.
Perfekt. Wie geht's dir? Alles gut?
Ja, alles ist gut. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe in der Vorbereitung mir auch ein paar Podcasts von dir schon mal angehört und finde es einfach ganz toll, was du machst, auch um diesen etwas schwierigen Berufsstand der Sozialarbeit so etwas zu hypen. Finde ich ganz toll.
Dankeschön. Ja, ich make social, was ist Englisch für Sozialarbeit?
Social work.
Make social work great again, ne?
Ja, ja, genau.
Naja, gut, was heißt great again? Ich fand es ja schon immer great, aber irgendwie ist Sozialarbeit in der Öffentlichkeit so langweilig und genau. so schläfrig einfach, dass ich gedacht habe, ey, mein Job ist das ganze Ding jetzt einfach fresh und cool zu machen.
Ja.
Ich hoffe, es gelingt mir. Ne? Ich bin ja auch, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber ich gebe mein Bestes.
Sehr schön. Ich hoffe, ich kann dazu beitragen.
Absolut. Ich bin mir sicher, dass du dazu beitragen kannst. Und du hast es vorhin schon so gesagt, ne? Wir haben uns 5 Minuten, bevor hier die Show losging, schon so ein bisschen unterhalten und du meintest, wenn du jetzt zu mir kommen würdest, weil ich meinte, ich habe so ein bisschen Probleme mit meinem Magen, meintest du so, wenn du jetzt bei mir wärst, würde ich dich fragen, was liegt dir auf dem Magen? Ist genau. Das so eine Einstiegsfrage bei euch im Krisendienst?
Nein, überhaupt nicht. Es kam mir bis gerade so. Das ist keine Einstiegsfrage. Die Einstiegsfrage ist natürlich, was führt sie hier zu? Was führt sie hier zu mir? Was führt sie zu uns? Worum geht es denn eigentlich? Ja, oder also wie kann ich Ihnen helfen, sage ich ganz selten, aber eigentlich geht es eher darum, was führt Sie hierher? Könnte es eine Einstiegsfrage sein.
Wenn wir von Einstiegsfrage sprechen, ich glaube, die wenigsten Leute können sich irgendein genaues Bild davon machen, wie das funktioniert mit dem Krisendienst. Ja? Hat vielleicht jeder schon mal gehört, könnt ihr mal unter die Kommentare schreiben, ne? Krisendienst ist ja vielleicht schon mal was, was man irgendwo gehört hat. Aber so ganz genau, was da abgeht und wie das aussieht, können sich vielleicht die wenigsten vorstellen. Deswegen bin ich happy, dass du heute hier bist und mit mir einfach mal so ein paar Fragen klärst. Vorab, wie funktioniert das? Stell dir vor, ich habe jetzt eine Krise für mich persönlich entdeckt. Muss ich anrufen? Kann ich vorbeikommen? Schreibe ich einen Brief? Mache ich Rauchzeichen? Wie kommt meine Krise zu dir?
Also Rauchzeichen, interessantes Format. Anrufen, vorbeikommen ist erstmal das Einfachste. Ich glaube, ich erzähle mal erstmal ein bisschen was über den Berliner Krisendienst, wer wir eigentlich sind, woher wir kommen und dann klärt sich dadurch vielleicht schon so ein bisschen.
Sehr gerne.
Also uns gibt es in der jetzigen Form seit über 20 Jahren, seit 1999. Und wir sind eigentlich entstanden aus der ganzen Enthospitalisierung der Psychiatrie heraus. Das ging darum, dass Menschen, die psychiatrisch erkrankt sind, die eine psychische Beeinträchtigung haben, dass diese Menschen jetzt nicht mehr in irgendwelchen Kliniken, am besten noch auf der Wiese sozusagen, verwahrt werden, sondern dass diese Menschen ganz normal hier mitten im Prenzlauer Berg, in Reinickendorf oder sonst wo leben können. Menschen, die aber psychiatrisch vielleicht erkrankt sind, haben manchmal auch sehr große soziale Schwierigkeiten, leiden sehr oft unter Einsamkeit und haben oftmals Krisen, und zwar besonders am Abend. Abends sozusagen, kennst du von dir selber auch, abends sind die Sachen so ein bisschen anders als am Tage. Da sind auch Arztpraxen zu, da kann man nicht irgendwie zum Nachbarn gehen oder einkaufen gehen. Das heißt, das ist die Zeit, wo Menschen vielleicht Ansprechpartner brauchen. Und das war eigentlich so ein bisschen die Grundidee des Berliner Krisendienstes, um quasi die Enthospitalisierung zu unterstützen. Das fing schon an mit Anfang der 90er Jahre, da war ich noch gar nicht mit dabei. Und 1999 sind wir an den Start gegangen. Wir sind erreichbar rund um die Uhr, immer, sei es nun irgendwie Silvester, Heiligabend, immer. Und unsere Hauptberatungszeiten sind zwischen 16 und 24 Uhr. Zwischen diesen 8 Stunden sind auch 9 Standorte in Berlin immer geöffnet, sodass Menschen uns nicht nur telefonisch erreichen, sondern auch persönlich erreichen. Nachts, ich erzähle noch ein bisschen weiter.
Ja? Sehr, sehr gerne. Okay. Ich klebe an deinen Lippen. Tu mir nur den Gefallen, komm ein bisschen näher oder nimm das Mikrofon zu dir, ja, weil es ist mega spannend. Ich will, dass alles perfekt gehört wird.
Ja, nachts um 24 Uhr, da machen alle 9 Standorte Klick und schalten ihre Telefone nach Mitte um und dann haben wir einen Nachtdienst. Wir sind dort zu dritt. Das heißt, wir können quasi auch, in dieser Zeit können wir quasi auch einiges machen. Wir können auch Einsätze fahren, relativ selten, kann auch passieren. Und wir können auch persönliche Gespräche machen, auch relativ selten. Da muss schon eine ganz große Krise sein. Da sind wir überwiegend so als telefonischer Bereitschaftsdienst da. zwischen 8 und 16 Uhr. Ist ein bisschen unterschiedlich, ob das eben wochentags ist oder Wochenende. Wochentags machen wir bloß einen Vermittlungsdienst, weil da wissen wir, dass Burak irgendwie mit seinen Kids vor Ort ist. Da wissen wir, dass der sozialpsychiatrische Dienst aufhat, Kontakt- und Beratungsstellen und alles mögliche andere. Da vermitteln wir nur. Am Wochenende sieht es auch anders aus. Da sitzen wir auch zu viert in Mitte und können da sozusagen auch sehr viel abfangen, was in der Stadt so los ist. Und unser Auftrag ist ganz schlicht und ergreifend die ambulante Krisenversorgung für ganz Berlin.
Wow, also schlicht und ergreifend klingt aber schon sehr komplex und vielfältig, ne, euer Auftrag so.
Genau, genau. Es ist sehr komplex, sehr vielfältig. Und wir haben wirklich viele Aufgaben, die wir quasi auch abdecken, die wir erfüllen. Und ich glaube, so das Wichtige ist auch, dass wir versuchen, so niedrigschwellig wie möglich zu sein. Ein Mensch ruft an und sagt, ja, ich habe eine Krise und dies und das und jenes. Viele Sachen sind zu viel geworden. Und dann sage ich zu der Person, weil ich das am Telefon bloß begrenzt irgendwie erfassen kann, ob die Person nicht zu einem persönlichen Gespräch vorbeikommt. Und dann sagt die Person, wann denn? Und ich sage, jetzt. Ja, und das ist einfach auch ganz toll, dass wir wirklich eben einfach wirklich auch in ganz, ganz, ganz akuten Fällen sofort da sind. Dann ist sozusagen, das ist eben sozusagen das telefonische Angebot, das persönliche Angebot. Dann haben wir noch zwei andere wichtige Aufgaben. Das eine ist, dass wir mobile Einsätze machen. Das heißt, wir fahren auch zum Ort des Geschehens, falls eine Situation so eskaliert ist, dass wir am Telefon nicht klar, uns kein klares Bild machen können. Gibt es noch ein paar andere Indikationen und das Wichtigste ist auch, es geht eigentlich überwiegend um zwei Themen, und zwar Eigen- und Fremdgefährdung. Wenn das irgendwie für uns vorliegt, dann fahren wir vor Ort, entweder wir oder wir nehmen noch einen Hintergrundärztin mit. Das sind Psychiaterinnen, die im Hintergrund sind, die ich erstmal telefonisch befragen kann oder mich beraten kann. So ein interdisziplinärer Austausch ist wahnsinnig gut und wichtig. Und zur Not kommen sie halt einfach auch mit.
Wie oft passiert das so im Schnitt, dass ihr raus müsst aus euren Räumlichkeiten und dann auch noch eine Psychiaterin oder einen Psychiater mitnehmen müsst?
Also nicht so brüllend häufig. Ich denke so zwischen 30 und 50 Mal im Jahr.
Wow.
Ja, also der Sache ist die, wir ersetzen ja ab 16 Uhr die Rolle vom sozialpsychiatrischen Dienst. Die haben ja immer einen Bereitschaftsdienst von 8 bis 16 Uhr, immer eine Psychiaterin und eine Sozialarbeiterin, die rausfahren können. Bei uns ist es natürlich so, wenn ich jetzt hier in Pankow im Standort bin und habe einen Einsatz, dann muss ich den ganzen Laden ja dicht machen. Mhm. Das heißt, ich mache ein Schild dran, bitte gehen Sie nach Reinickendorf, wir sind leider gerade nicht da. Die Telefone sind umgeleitet. Von daher ist natürlich immer die Frage, nicht was wichtiger ist, ist klar immer der Einsatz, aber wir fahren denn sozusagen, wenn es notwendig ist, immer raus, aber es muss auch Sinn machen, ja, dass wir rausfahren. Sobald Sinn macht, fahre ich sofort.
Wow, also wirklich eine ganze Menge, die ihr da macht. Und ich frage mich gerade so ein bisschen, also ich frage mich ganz viele Sachen, ja. Ich muss mal überlegen, welche Frage ich als erste stelle. Aber die erste Frage, die ich so in meinem Kopf habe, was ist denn überhaupt eine Krise, ja? Kann man das leicht definieren? Ist meine Krise auch deine Krise? Und was haben die ganzen Menschen, die bei euch anrufen, gemeinsam? Gibt es so einen gemeinsamen Nenner, wo man sagen kann, ey, alle Krisen sehen so aus, oder vielleicht kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
Ja, gerne. Also Krise ist natürlich ein relativ inflationär benutzter Begriff. Es gibt eine Wirtschaftskrise, es gab die Flüchtlingskrise, es gibt eine, weiß ich was, Krisen. Also es gibt alles Mögliche an Krisen. Von daher ist das mit dem Begriff und auch der Name Krisendienst natürlich auch zum Teil schwierig zu sehen, weil das halt einfach so ein Allerweltsbegriff geworden ist. Hilfe, ich bekomme eine Krise. Es gibt schon eine Definition von Krise, von der psychosozialen Krise, wo es darum geht, dass irgendwas passiert, was außergewöhnlich ist, was zeitlich begrenzt ist und was die Kapazitäten des Menschen, die Krise zu bewältigen, einfach übersteigt. Ja, das ist erstmal so eine Definition. Im Rahmen dessen gibt es natürlich einfach auch bestimmte Definitionen. Es gibt quasi eben Krisen nach einem traumatischen Ereignis. Jemand ist gestorben, irgendwas Schlimmes ist passiert. Es gibt auch Lebensveränderungskrisen, also zum Beispiel, damit hast du bestimmt viel zu tun, junge Menschen, die halt zwischen Schule und Beruf stehen und da total in die Krise geraten, weil plötzlich geht es um ganz andere Themen. Ja, jemand bekommt ein Kind, jemand stirbt, also jetzt nicht nur als traumatisches Ereignis, sondern auch als Veränderung im Leben. Menschen gehen zum Beispiel auch in die Arbeitslosigkeit oder gehen in die Rente. Also gibt es ganz viele bestimmte Krisenformen auch. Es gibt auch Krisen, die wirklich psychiatrische Notfälle sind, wo einfach auch schnelles Handeln erforderlich ist. Und es gibt da noch so ein paar andere Krisenarten. Das ist jetzt ein bisschen zur Theorie, ist ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen trocken. Praktisch ist es so, dass erstmal jeder Mensch bei uns anrufen kann, der das Gefühl hat, irgendwie er braucht Unterstützung und Hilfe. Und dann schauen wir auch. Was ist eigentlich notwendig? Ob das nun eine ältere Dame ist, die der es total dreckig geht, weil ihr Hund gestorben ist. Ja? Das hat durchaus einfach Raum. Das wird bearbeitet, wird angeschaut. Hm. Weil diese Frau ist in einer ganz, ganz schlimmen Krise drin. Es kann aber auch sein, dass jemand einfach irgendwie, jemand, der vielleicht sowieso belastet ist, ne? Oder war an der Straße jemand, der die Person blöd angeflaumt hat oder so. Ne? Und dadurch sagt sie, ja, bricht irgendwas zusammen. Also die Anlässe sind einfach sehr, sehr vielfältig wie Menschen und das ist auch, das darf alles sein.
Hm. Wow, also eine ganz große Bandbreite zwischen, hey, ich weiß nicht, wie mein Leben sich entwickeln soll, ich bin in der Krise, weil ich nicht weiß, wohin, zu, ich halte es nicht mehr aus, ich werde mir was tun, ich springe vom Balkon oder was auch immer, so eine große Bandbreite habt ihr, ja?
Ja, natürlich, was du angesprochen hast, das ist natürlich ein großes Thema, ein wichtiges Thema, ist natürlich auch, wenn Menschen sich umbringen wollen, also Suizidideen, Suizidimpulse, das ist ein großes, großes Arbeitsgebiet von uns, dass wir an dem Punkt einfach ansetzen und einfach Menschen unterstützen, sich auch vielleicht nicht umzubringen. Hm. Hoffentlich nicht umzubringen.
Wow, also muss ich erstmal ausatmen und ein bisschen klarkommen. Weil das ist ja, das ist schon heftig, was du gerade sagst.
Ja.
Und lass mich mal so ganz sensibel und vorsichtig mich so ein bisschen rantasten an das Thema. Wie geht's dir dabei, wenn du den Hörer abnimmst und jemand erzählt dir, ey, die Kacke ist am Dampfen, ich werde mir was tun. Wie reagiert man da? Was geht einem durch den Kopf?
Also erstmal ist es natürlich so, wenn du mir gegenüber sitzt und sagst mir, das ist natürlich eine andere Form von Kontakt. Am Telefon habe ich ja das Visuelle nicht. Das heißt, ich muss mich mehr aufs Hören verlassen, auf die Schwingung, auf das, was darüber kommt. Und wenn ein Mensch anruft und sagt, oh, mir geht's so schlecht, ich überlege mich umzubringen, dann muss ich erstmal versuchen rauszufinden, was ist mit dem Menschen eigentlich los? Weshalb steht er in der Krise? Wie akut ist das? Ja, wenn zum Beispiel die Person sagt, ja, um es mal ganz blöd zu sagen, also hier sind die Tabletten schon auf dem Tisch und da ist der Strick, ist das natürlich ganz viel akuter, als wenn die Person sagt, ach, mir ist alles zu viel, ich glaube, ich möchte tot sein, aber nee, umbringen möchte ich mich eigentlich nicht. Also genau rauszufinden, wie akut ist das eigentlich. Und je akuter das ist, desto schneller und desto aktiver ist natürlich meine Intervention. Ja, wenn da jemand sagt, ja, ich habe da die Tabletten auf dem Tisch, ich kann mich davon nicht distanzieren, dann sage ich, okay, dann überlege ich, ehrlich gesagt, rufe ich die Polizei oder habe ich noch Zeit hinzufahren?
Hm. Ach so, ja, das ist dann eine Entweder-Oder-Frage, ja? Also du kannst dann abwägen, rufe ich die Polizei oder fahre ich dahin, weil wenn du dahin fährst, ja, hast du ja auch so ein bisschen die Verantwortung und wenn du die Polizei rufst, gibst du die dann ab, ist jetzt wirklich nur eine Frage.
Ach, interessante Frage. Also es geht da eigentlich, geht es ja mehr um die Schnelligkeit nur. Hm. Ja, also wer ist jetzt schneller? Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Person rede, wir sind jetzt beim konkreten Fall, die Person hat schon sehr glaubhaft äußert, sie möchte sich umbringen, aber die Person hat irgendwie sich hingesetzt, hat jetzt unsere Nummer gewählt und hat mich angerufen. Da ist schon mal was, dass die Person irgendwie auch eine Ambivalenz hat. Und wenn ich dann mitbekomme, ja, sie will das irgendwie, aber ein Teil will es auch nicht, und dann frage ich auch manchmal, wie lange können Sie das? Ich würde in einer halben Stunde da sein. Ist das okay für Sie? Oder wenn ein Angehöriger noch da ist, dann ist es natürlich einfacher auch nochmal. Ne? Dann habe ich Zeit. Wenn ich das Gefühl habe, es ist dringlich, dann rufe ich natürlich die Polizei und sage, wissen Sie, ich sehe das jetzt so akut an. Ich würde Ihnen jetzt doch gerne die Feuerwehr schicken und dass Sie sich nichts antun. Und ich habe schon Fälle gehabt, nicht so häufig, aber ein paar Mal, da bleibe ich mit der Person am Telefon, bis die Feuerwehr da ist. Da bleibe ich wirklich mit der dran und sage, ja, und ich habe die jetzt angerufen oder ein Kollege hat die angerufen. Ich bleibe so lange dran, bis die Feuerwehr wirklich da ist und dann ist dann für mich die Intervention dann sozusagen erstmal beendet.
Wow.
Oh, du Armer.
Echt? Nee, ich habe einfach nur den größten Respekt vor dir und vor dem, was du und ihr da tut. Also es ist echt der Hammer.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, ich bin echt aus der Fassung. Ui. Also ist echt der Hammer, wirklich krass.
Bekommst du gerade eine Krise, brauchst du halt eine Intervention?
Noch nicht, aber ich habe ja dann einen guten Kontakt, ja, ich weiß Bescheid.
Genau.
Wie oft passiert es, dass du am Telefon sitzt und wirklich solche Gespräche hast, wo es um Leben und Tod geht? Ist das so Alltag oder kann man sagen, weniger einzelne Male?
Ja, weniger als man denkt.
Ja.
Also weniger als ich auch dachte. Ne? Bevor ich anfing, habe ich auch gedacht, oh Gott, da sitzt alle zwei Tage vielleicht jemand auf dem Dach oder so. Ne? Mm. Das ist irgendwie nicht so, sondern dass so um Leben und Tod, das ist doch nicht ein Einzelfall, aber es ist doch nicht jetzt so tagtäglich. Mm.
Gott sei Dank.
Ja, finde ich auch. Das Gute ist ja, dass viele Leute dann schon anrufen, wenn sie sagen, mir geht's nicht gut, ich habe diese Ideen, ich möchte die eigentlich nicht haben. Oder sie wissen ja auch, es gibt ja immer einen Punkt im Menschen, der möchte leben. Und wenn sie vorher anrufen, dann kann man noch einfach viel mehr machen, weil Krankenhaus ist natürlich auch immer bloß, wo die Menschen vor sich selbst geschützt werden, ist ja immer bloß die letzte Alternative. Mhm. Davor ist ja auch sehr viel möglich, um die Person wieder zu stabilisieren. Und die erste antisuizidale Intervention ist darüber reden.
Mhm. Und das kannst du gut, ja?
Ja, das können wir alle gut. Also finde ich schon, dass wir es alle gut können, darüber zu reden und auch, dass das ausgesprochen werden darf. Also weil es ist ja so, Menschen sagen, ja, ich äußere das und die anderen reagieren gar nicht drauf oder hören das auch nicht. Also dass das wirklich auch besprochen werden darf.
Hm. Ja, glaube ich, absolut. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen dir Sachen erzählen, die so dermaßen wichtig sind, dass sie halt ausgesprochen werden müssen, ja.
Mhm.
Und gleichzeitig denke ich mir gerade, ist vielleicht auch traurig, dass andere Leute gar nicht empfänglich für diese Themen sind und die dann halt bei euch landen, grob ausgedrückt.
Ja, nicht nur. Also manchmal denke ich mir auch, manchmal sage ich auch, gerade wenn Menschen länger belastet sind oder vielleicht auch schon länger unter einer Depression leiden, die haben auch das Gefühl, dass sie ihre Umwelt zu sehr belasten. Und dann sage ich natürlich auch, ja, hier darf es sein. Ich kann damit umgehen. Für mich ist das sozusagen möglich, damit umzugehen. Und dass die Beziehungen davon auch vielleicht ein bisschen weniger da auffangen müssen. Weil die Umgebung ist ja, es ist nicht traurig, die sind überwiegend überfordert von dem Problem, dass es jemandem so lange schlecht geht und dann kommen die üblichen, ach, Kopf hoch, wird schon werden.
Ja,
und das sind ja Sachen, die sind ja total kontraproduktiv, aber die entstehen ja aus der Hilflosigkeit heraus.
Absolut, ja. Und das nochmal, um auf die Einstiegsfrage zu kommen. Ich meine, die Bandbreite von den Leuten, die bei euch anrufen, ist sehr groß.
Genau.
Wiederholen sich Fälle, dass du sagst, hey, das ist so ein Klassiker bei uns, irgendwie das Problem hören wir relativ oft oder du, gibt es Sachen, wo du sagst, hey, alle 5 Mal kommt jemand in derselben Position oder mit demselben Gedanken?
Naja, wir haben natürlich auch Menschen, die halt häufiger anrufen, gerade Menschen, die vielleicht chronisch an einer Psychose erkrankt sind, die immer wieder quasi auch Kontakt brauchen, ja, also auch einen Kontakt mit uns brauchen. Menschen mit Depressionen, die häufig anrufen, Ängste, also wirklich, also die da massive Probleme haben. Aber alles, Liebeskummer, Jobverlust, ist jemand gestorben? Also alles, also ich kann das gar nicht so eingrenzen.
Mhm.
Und sehr viel, ach so, habe ich fast vergessen, was natürlich auch ein ganz, ganz großer Teil unserer Anrufe ausmacht, also jetzt nicht die Hälfte, viel weniger, sind schon Angehörige. Also Menschen, die halt sagen, ach, mein Partner, meiner Partnerin geht so schlecht, ich mache mir Sorgen. Da kommt eine ganze WG mit dem Mitbewohner, weil sie nicht mehr wissen, wie sie mit dem umgehen sollen. Die Nachbarn wissen nicht, wie sie mit jemandem umgehen sollen. Also das ist schon so eine große Bandbreite auch, die da so aufschlägt bei uns.
Wahrscheinlich auch aus jeglicher Gesellschaftsschicht,
ja? Ja.
Oder kann man sagen, das ja und das nein?
Ja, finde ich schon. Also kommen dann halt eben so hochverdienende, höhere Beamte, Beamtinnen, die halt auch in einer Krise sind, weil sie meinetwegen Trennung oder sonst was passiert ist oder irgendwas anderes oder, weiß ich was, Spielschulden, keine Ahnung, alles Mögliche. Und natürlich halt auch eben Menschen, die halt sehr arm sind, die kein Geld haben. Viele Menschen, die nicht wissen, wo sie wohnen sollen, von Obdachlosigkeit bedroht sind. Junge, alte, deutsche Migranten, Migrantinnen, also die ganze Palette schlägt bei uns auf.
Ja, wow. Echt heftig. Ja.
Beziehungsweise wir wollen das auch, dass die kommen. Also wir schauen schon auch, gibt es bestimmte Bevölkerungsgruppen, die eigentlich relativ wenig zu uns kommen und wie können wir in den Communities unser Angebot noch präsenter machen, damit diese Menschen auch den Weg zu uns finden.
Ah ja, das heißt, sie geht auch aktiv raus und versucht Leuten wirklich das Angebot schmackhaft zu machen.
Ja, also die Dienste sind ja bloß ein Teil meiner Arbeitszeit. Wir arbeiten so, der Krisendienst hat 6 verschiedene Regionen und 9 Standorte. Also 3 Regionen haben 2 Standorte und 3 haben 1 Standort. Und jede Region hat 6 festangestellte Mitarbeiterinnen. Davon sind 3 Sozialarbeiterinnen und 3 Psychologinnen. Und jede Region hat ungefähr 20 Honorarkräfte.
Okay.
Also Burak, vielleicht, wenn du Interesse hast an so einem tollen Nebenjob oder so. Also ich würde das klasse finden.
Witzig, dass du fragst. Ja. Ich habe tatsächlich mir auch schon mal Gedanken gemacht, wäre das was für mich.
Ja, super.
Aber wer weiß, jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ja, ich habe genug zu tun, aber ich komme darauf zurück, wenn ich nicht mehr so viel zu tun habe. Ja.
Genau. Und weil nämlich unsere Honorarkräfte sind auch sehr gut vernetzt. Weißt du, dann ist er zum Beispiel, der hat dann von Streetwork Ahnung. Da arbeiten Leute auf dem Jugendamt, im Krankenhaus und woanders. Ja, okay. Das heißt, die bringen quasi unser Angebot in ihre Institution und wir kriegen aber auch von denen das Angebot auch zurück.
Okay.
Und dieser Vernetzungsgedanke, der ist uns einfach auch ganz wichtig.
Mega wichtig. Ich finde es auch sehr gut, ja, weil ich habe euch ja auch eingeladen und dich ja auch eingeladen, weil ich der Meinung bin, dass das, was ihr macht, gehört werden soll und gehört werden muss. Ja. Ich weiß aber auch einfach von vielen Leuten, auch mit denen ich zusammenarbeite, die trauen sich oftmals nicht. Ja. Weil die denken, man weiß nicht genau, diese auch so Telefonnummern anrufen, ne? Man weiß nicht, was dann dahinter ist und so. Und wenn du sitzt am Ende der Leitung. Mhm. Und jetzt hat man hier ein Gesicht und man sieht, hey, du bist ganz lieb und total sympathisch, man kann mit dir reden und bist total offen. Rufen die Menschen manchmal an und haben irgendwie Vorurteile oder denken sich was aber am Ende des Tages gar nicht so ist?
Dass sie dann so denken, was erwartet mich und ein Mensch, der anruft, das ist natürlich, der setzt sich ja was aus, ne? Dass ich dann halt sage, also wissen Sie, Ihr Problem ist ja hier irgendwie gar nichts oder so. Ne? Diese Ängste, so abgewiesen zu werden, sind schon häufig da bei Menschen. Und dann den Menschen klarzumachen, sie haben ein Problem, und darum geht's. Und das versuchen wir uns einfach mal anzuschauen. Ja, was ist da, was brauchen Sie jetzt, was ist jetzt wichtig, worum geht es, was können wir hier erreichen? Sind Sie bei mir richtig? Also wir machen auch viel Weitervermittlung, denn zu sagen, ja, vielleicht sind Sie woanders, weil wir sind ja nicht Alleskönner, ne? Vielleicht brauchen Sie was ganz anderes und dann zu sagen, wie kann die Person auch da hinkommen, wo sie eigentlich hingehört?
Okay, was ja auch sehr professionell ist, ne? Wenn man sich quasi auch zugeben kann, etwas nicht zu können und dann quasi vermittelt, ja?
Das ist uns ganz wichtig. Also für mich ist es auch so wichtig, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch kommt, meinetwegen ein junger Mensch, der eigentlich gar nicht, wo noch gar nicht richtig klar ist, was die Problematik ist. Also es gibt ein Problem. Und dann braucht es manchmal sogar ein paar Gespräche, um das richtig herauszufinden. Was ist jetzt wirklich das, was wirklich oben anliegt? Und ich versuche auch in den Fällen, die Menschen so lange bei mir in der Beratung zu halten, bis sie wirklich da angekommen sind, wo sie hingehören. Und nicht unterwegs verloren gehen.
Okay.
Also das denn wirklich auch, passiert jetzt auch nicht so häufig, aber schon, ich habe es ein paar Mal gehabt. Was ist denn jetzt das Richtige? Ja, geht es jetzt mehr um Jobgeschichten? Geht es mehr um eine depressive Erkrankung oder ist doch eine Sucht dahinter? Was ist das eigentlich? Bis man wirklich das rausgefunden hat oder was brauchen die jetzt eigentlich? Und das denn so lange eben zu machen, bis die Leute wirklich irgendwo angekommen sind, das ist manchmal schon auch so ein Anliegen.
Das hätte ich jetzt nämlich auch gefragt. Ist das so auch ein bisschen Beziehungsarbeit? Also trifft man sich immer wieder mit den Leuten am Telefon, macht man Termine aus oder ist wirklich jeder Anruf ein neuer?
Beziehungsarbeit ist es immer. Also das ist sozusagen Grundlage, dass ich mit Menschen in Beziehung gehe, dass ich sage, gut, sie sind jetzt, ich kenne sie zwar nicht, aber trotzdem, mir ist es wichtig, dass wir versuchen, irgendwie für sie das Richtige zu finden, gemeinsam zu erarbeiten. Es gibt schon Menschen, die kenne ich seit vielen Jahren schon, die immer wieder anrufen oder immer wieder vorbeikommen. Aber auch wenn eine Person bis einmal anruft, dann ist es trotzdem wichtig, in dem Moment eine Beziehung zu der Person aufzubauen. Das heißt, in Resonanz zu gehen zu dem, was passiert und auch in Resonanz zu gehen, zu dem, was den Menschen gerade beschäftigt, da wirklich in Resonanz zu gehen und zu schauen, ja, was ist da jetzt wirklich notwendig gerade? Beziehungsweise gibt es natürlich auch Situationen, da gibt es nicht so viel zu machen. Also ich möchte jetzt nicht jetzt wieder mit den, ist immer so, aber wenn Menschen zum Beispiel wirklich eben so kurz davor stehen zu sterben, weil sie eine schwierige Erkrankung haben. Da gibt es natürlich nicht so viel Zukunftsperspektiven. Aber da gibt es wirklich auch zu schauen, was ist jetzt wichtig, was braucht die Person jetzt. Und manchmal muss man da vielleicht auch was mit der Person zusammen aushalten.
Hm. Da hast du was sehr Wichtiges gesagt. Was ich finde, im sozialen Bereich grundsätzlich auch eine Aufgabe ist, die man erlernen muss und auch meistern muss, Dinge auszuhalten. Mhm. Ja, wird keinem in die Wiege gelegt, diese Eigenschaft. Mhm. Der eine kann das besser, die andere kann das weniger gut. Mhm. Aber Sachen auszuhalten, auch bei mir in meiner Arbeit, ist was ich tagtäglich immer wieder lernen muss. Ne? Mhm. Das endet auch nie. Mhm. Weil die Leute wollen manchmal nicht, wie man selber möchte. Der beste Rat muss sich manchmal auch hinten anstellen. Ja, das ist einfach so. Und ich bin nicht sensationsgeil. Ich bin jetzt nicht so drauf, dass ich sage, hey, ich muss jetzt eine Titelstory haben. Aber ich frage dich einfach aus ehrlichem Interesse, gab es einen Moment, einen Tag, einen Anruf, eine Woche, einen Zeitraum, wo du sagst, hey, das, was da passiert ist, sticht aus der Masse heraus?
Habe ich mehrere gehabt, ja. Da habe ich mehrere gehabt, die wirklich so schwierig, fordernd und auch belastend waren, die, wo ich dachte, wow, das ist schon eine harte Nummer hier. Und ich habe mir abgewöhnt, darüber zu erzählen, weil manchmal ist darüber zu erzählen einfach schlimmer, als es wirklich zu erleben. Weil wenn ich jetzt so in eine Situation fahre, wo ich weiß, dass gerade was wirklich nicht gerade sehr Schönes passiert, dann bin ich ja ich komme ja von außen dazu und ich habe ja eine aktive Rolle zu schauen, was ist da notwendig, wer muss angerufen werden, was muss noch dazugezogen werden und das meinetwegen noch, weiß ich was, 1000 andere Hilfskräfte da und weiß ich was alles, wie kriege ich da ein bisschen Ruhe rein, wie kriege ich da Ordnung rein, wie kriege ich wirklich jetzt für diesen Moment jetzt eine Klärung, dann bin ich ja in einer aktiven Rolle. Ja, aber währenddessen, wenn du was Schlimmes erlebt hast, erzählst du darüber, die andere Person hört sich das passiv an. Und da ist so diese Gefahr auch so einer, ja, dass die andere Person davon belastet wird, einfach auch relativ groß, finde ich. Wichtig ist, glaube ich, in dem Zusammenhang, was auch gut ist, dass ich in dem Moment auch, wenn da Menschen vor Ort sind, die gerade was Belastendes erlebt haben, dass ich sagen kann, kommen Sie bitte zu meinem nächsten Dienst vorbei. Und dann sage ich Ihnen genau, wann ich wo bin und dass die Personen einfach kommen, dass wir das einfach noch so lange nachbesprechen können, bis dann vielleicht eben so der erste Schock einfach so vorbei ist.
Ja, oh Gott, kommt mir bekannt vor. Nee, mir kommt es echt bekannt vor. Ja, weil ich bin auch schon ein paar Tage Sozialarbeiter, noch nicht so lange, ja, aber schon jetzt so lange, dass ich auch die ein oder andere Sache erlebt habe. Und ich habe auch ein YouTube-Video gemacht auf meinem Kanal, dem Channel, wie man so schön sagt, wo ich halt davon erzähle, dass ich mal einen Fall hatte, der mich echt emotional an meine Grenzen gebracht hat. Ne? Mhm. Wo ich danach echt kurz davor stand, auch zu sagen, ich arbeite nicht mehr. Mhm. Scheiß drauf, kein Bock mehr. Wirklich so. Ne? Wo ich gar nicht mehr in den Spiegel gucken konnte, weil das hat mich so dermaßen aufgefressen. Und als ich das dann erzählen wollte, habe ich mich nicht getraut. Weil ich mir dachte, ey, ich kann das gar nicht aussprechen. Also es ist mir so nahe gekommen, dass ich es nicht aussprechen konnte. Und dann wollte ich es nicht in Videoform machen, sondern quasi als Audio-Podcast, einfach eine Erzählung, ne, wo ich hier vorm Mikrofon sitze und ohne Video aber erzähle, was passiert ist. Ey, da kamen mir die Tränen. Ja? Mhm. Beim Erzählen kamen mir die Tränen, weil ich dachte, ey, was hast du da erlebt? Was war das für ein Tag? Was war das für ein Moment? Deswegen verstehe ich das voll gut. Ja,
aber da muss ich dir sagen, schade, dass du uns nicht eher kennengelernt hast, weil das wäre was, da würde ich dir sagen, Bora, kommst du bitte vorbei zu mir oder zu uns, zum Krisendienst, lass uns drüber reden. Hm. Weil Fallnachbesprechung, also wir sind jetzt auch für Profis da, die was Belastendes erlebt haben. Weil da gibt es schon nochmal, finde ich, ich bin ganz sicher, dass wir nochmal, selbst an so einem Schlimmfall, nochmal Aspekte finden, die nicht Hoffnung vermitteln, sondern die das Ganze nochmal anders einordnen können und die das Ganze nochmal be- und verarbeiten können. Dass wirklich ganz klar ist, ja, was hat mich da eigentlich so total so fertig gemacht? Was ist das? Vielleicht auch mal mit der Frage verbunden, was hat das in mir selber so zum Klingen gebracht? Und dann auch wirklich an dem Punkt genau zu schauen, was du brauchst, um diesen Punkt so besser so bearbeiten zu können, dass es dich nicht mehr belastet, sondern dass es zu dir dazugehört, bloß nichts mehr mit dir macht.
Mhm.
Also das ist dann auch nochmal ganz wichtig, so zu nutzen, weil ich mache das auch, wenn ich schlimme Sachen habe. Ich bespreche das mit meinen Kolleginnen, und zwar, wenn es sein muss, 5-mal.
Wow, das wäre tatsächlich die Frage, die ich dir jetzt hätte zurückwerfen wollen. Ich meine, du sitzt am Telefon, ne? Dich nennt man Krisendienst oder euch und die Aufgabe, die ihr da habt. Wie geht man damit um? Wie kannst du abschalten, wenn du nach Hause kommst? Wie kriegst du dein Kopfkino aus, wenn du schlafen willst? Wie kommst du von diesen ganzen Gesprächen weg? Was für Methoden hast du da?
Die erste Methode ist, die findet im Dienst statt, dass wir nie allein sind. Das heißt, ich habe immer einen Kollegen, Kollegin, mit denen kann ich drüber reden. Also wir dokumentieren ja auch, wir sind ja anonym, aber wir dokumentieren das auch. Das heißt, ich schreibe es auf. Das ist schon mal so eine Möglichkeit des ersten Abstandes. Ich habe einen Kollegen, Kollegin, mit der Person kann ich drüber reden. Dann habe ich einmal in der Woche Team. Und da ist immer so ein Punkt, wo wir also auch so über besondere Sachen einfach reden können, die passiert sind. Machen wir jedes Mal. Also wird über alle Dienste geredet, was war da, was war belastend, was war gut. Sind ja auch manchmal, sind ja gar nicht die schlimmen Sachen, sind ja manchmal die Gespräche, die einfach nicht gut laufen oder ja, wo ich das Gefühl habe, oh, hätte ich da noch ein bisschen mehr rausholen können, hätte ich die Person noch ein bisschen mehr abholen können. Das muss alles einfach nachbesprochen werden. Dann haben wir Fallbesprechung alle 2 Wochen oder alle zwei, dreimal im Monat und auch einmal im Monat Supervision. Und wenn es wirklich ganz, ich weiß genau, wenn ich was ganz Schlimmes habe, ich muss sozusagen, kann sofort eine Einzelsupervision bekommen mit jemandem. Also dieses Backup von meinen Kollegen, Kolleginnen ist, glaube ich, was ganz, ganz, das Allerwichtigste überhaupt. Nach diesem einen schlimmen Fall, was ich dir vorhin, wo ich ja sagte, was mich belastet hat, ich hatte am nächsten Tag Dienst und was wirklich immer noch so toll war, dass dann der eine Kollege sagte, ach weißt du, Nana, du hast heute wieder Dienst, willst nicht einfach mal ein bisschen länger Pause machen? Und ich bin irgendwie rausgegangen und war in der Natur und habe mich stabilisiert. Und ein anderer Kollege hat gesagt, du, ich würde dir auch einen Dienst abnehmen jetzt, aber ich hatte noch ein paar Sachen zu tun und Folgegespräche. Und dann habe ich gesagt, und dann meinte er, du, ich bleib noch eine Weile hier. Und dann hat er mich 2, 3 Stunden später gefragt, willst du es oder willst du es nicht machen? Und das war so, so toll für mich, so eine Unterstützung zu bekommen, dass ich davon, denn, also das ist das, was hilft, finde ich. Hm. Das hilft am allermeisten, finde ich. Und ansonsten mitnehmen, nehme ich was mit? Also eigentlich nicht. Diese Psychohygiene, dieses wirklich eben, dass diesen Fall abzuschließen und nicht, also ich übernehme nicht Verantwortung dafür. Es sind ja Sachen, die passieren außerhalb von mir, wo ich unterstütze. Also es ist eigentlich eher umgekehrt, ehrlich gesagt, dass Menschen, die in der Krise sind, die haben ja ihre normalen Bewältigungsstrategien verloren. Die sind einfach nicht mehr da. Und manchmal reicht das, dass man wirklich einfach bloß sich das anhört, ein bisschen sortiert, 1, 2 Fragen stellt und was klärt, versucht mit der Person zusammen was zu erarbeiten und dann kommt plötzlich, ja, es hat mir total geholfen, ja, die Leute sind wieder klarer. Wir können ja auch Folgegespräche machen, das heißt, die Person kommt ja nochmal und sagt, was in der Zwischenzeit passiert ist, dass aufgrund des Gesprächs nochmal Sachen nochmal anders reflektiert wurden, anders eingeordnet werden konnten, Maßnahmen ergriffen wurden, um die Krise zu bewältigen. Und also es gibt schon ganz schön viele Erfolgserlebnisse bei uns, finde ich. Sehr viele.
Freut mich sehr, wirklich. Das ist ja auch so ein bisschen das, was am Ende des Tages ausmacht, dass du am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehst, nehme ich an.
Ja, also ich muss sagen, mir macht die Arbeit einfach total viel Spaß. Es ist einfach abwechslungsreich. Es passiert immer irgendwas, es passiert immer mal irgendwas, wo ich ihm denke, also das hatte ich ja noch wirklich gar nicht. Da weiß ich ja überhaupt nicht, was ich mache. Also wir müssen manchmal auch sehr kreative Lösungen suchen und finden die auch irgendwie meistens.
Richtig gut. Darf ich dich fragen, wie du persönlich eigentlich dazu gekommen bist, beim Krisendienst zu arbeiten? Wir haben jetzt so ein bisschen über den Krisendienst gearbeitet und so ein bisschen über die Rolle, die du da hast. Aber die Person hinter dir als professionelle Sozialarbeiterin, Beraterin, wie auch immer, wer steckt dahinter? Wie kamst du überhaupt zu dem Job? Und erzähl mal ein bisschen was von dir, interessiert mich echt sehr.
Und das ist aber eine lange Geschichte, weil Sozialarbeiterin ist ja irgendwie sozusagen, den Beruf habe ich noch gar nicht so lange. Den habe ich jetzt seit 8 oder 9 Jahren erst. Davor habe ich andere Sachen gemacht und lange Zeit war ich als Physiotherapeutin und Bewegungstherapeutin in einer psychiatrischen Klinik tätig. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber irgendwann mal merkte ich so, mein Leben braucht eine Veränderung und es war nicht eine richtige Unzufriedenheit, ja irgendwie schon eine Unzufriedenheit, aber mein Leben wollte sich verändern. Und dann habe ich das gemacht, was ich eigentlich nach dem Abi machen wollte, nämlich nochmal Sozialarbeit studiert, Vollzeitstudium gemacht, nebenbei gearbeitet. Und das war einfach auch total schön, weil ich ja schon einfach ganz andere Berufserfahrung hatte. Ich habe jeden Moment genossen, von Anfang bis Ende. Und als ich dann fertig war, habe ich schon eine Therapieausbildung angefangen zu machen. Und dann habe ich überlegt, was willst du machen? Hatte mehrere Ideen, aber eigentlich kam dann ziemlich schnell, ach, Krisendienst wäre toll. Und dann wollte ich mich beim Krisendienst, weil ich den Krisendienst ja kannte, den Berliner Krisendienst, ne? Der ist ja in der psychosozialen Landschaft schon bekannt. Und dann wollte ich mich als Honorarkraft bewerben, hatte gerade angerufen bei einem Standort, da wo ich wohne in der Nähe, und wollte die Bewerbungsunterlagen zusammenstellen. Und dann schlage ich die Zeitung auf und finde ein Angebot als Festanstellung, wo ich dachte, ja. Oh, hallo. Ja, cool. Und dann bin ich auch genommen worden und das war sozusagen die einzige Kette an Verknüpfungen, dass ich beim Krisendienst gelandet bin.
Krass. Ja. Also fast schon ein bisschen Zufall oder Glück oder Schicksal, was würdest du sagen?
Schicksal, Glück, ja, also es war schon sehr, also es fand ich schon toll, ne? Ich wollte mich da bewerben und da war diese Anzeige. Ja, also ich sag's einfach, es gehört zu den schönen Momenten, zur richtigen Zeit am richtigen Ort im Leben zu sein. Mhm. Wenn diese Momente passieren, dann ist es irgendwie, sind so diese Bingo-Momente, ne? Im Leben, ne? Und das passiert nicht so häufig. Und das war wirklich auch toll für mich. Und das ist ja auch, im Krankenhaus arbeiten ist gut und schön, aber da habe ich mich so wie so ein bisschen so ein Rädchen im Getriebe gefühlt. Okay. Ja, so eine große Institution, ich mache da was. Und im Krisendienst habe ich viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Also, weil ich mache ja nicht nur Dienste, sondern wir machen auch Öffentlichkeitsarbeit, wir beschäftigen uns mit Fortbildung, mit tausend Sachen. Wir sind in bezirklichen Gremien drin, wir sind in überregionalen Gremien drin. Wir stellen unseren Krisendienst halt bei also psychosozialen Trägern vor, machen Kooperationsgespräche, bei denen mir auch ganz wichtig ist, immer zu sagen, wenn jetzt meinetwegen psychosozialer Träger oder meinetwegen dein Träger, ich würde halt zu deinem Träger kommen und würde sagen, ja, Krisendienst doch mal vorstellen, dann sage ich, bitte meckern Sie, ja, wenn Sie mit uns irgendwie Erfahrungen gemacht haben, die nicht so okay waren, bitte meckern ist ausdrücklich erlaubt, weil wir wollen ja alle besser werden in der Versorgung von Menschen, in unserer Arbeit und dabei sind kritische Auseinandersetzungen sehr hilfreich. Und gerade in der Psychiatrie, also mit Menschen, wir haben ja viel mit dem psychiatrischen System zu tun, da gibt es immer noch Sollbruchstellen, die verbessert werden können, wo Menschen sich stigmatisiert fühlen, nicht gut behandelt fühlen, nicht unbedingt von Profis, aber halt auch von der sogenannten Gesellschaft. Und das abzubauen und da die Hürden zu senken, ist uns einfach auch ein Anliegen und auch da, genau da anzusetzen. Also Menschen, Menschen zu unterstützen und dabei einfach noch besser zu werden, weil wir haben genau wie alle anderen auch unsere blinden Flecken und da nochmal genauer hinzuschauen, ist immer gut.
Ich kann mir auch vorstellen, dass du mit dieser Arbeit einfach dich sehr oft und sehr gut bereichern kannst. Ich könnte mir ausmalen, dass du nach so einem Tag einfach in so einen reflektiven Prozess kommst, vielleicht anfängst, Sachen zu schätzen, die du davor nicht so sehr geschätzt hast, vielleicht Sachen von verschiedenen Blickwinkeln beginnst zu betrachten. Ist das so? Kannst du sagen, ey, die Arbeit bereichert mich persönlich sehr, weil so und so und so?
Natürlich, ich finde, Psychotherapie, Sozialarbeit sollte nie eine Einbahnstraße sein. Was bei mir, vielleicht bei allen ist es ja anders. Also bei mir persönlich ist es so, dass mich Menschen und Situationen oftmals wahnsinnig berühren. Auch wie Menschen mit schwierigen Schicksalen umgehen und wie viel Kraft sie haben und wie viel Stärke sie haben. Und was bei uns natürlich eben, wir sind Sozialarbeiter und auch bei uns im Sozialarbeiterinnen, bei uns im Kontext ist ja immer wichtig auch zu sehen, was für Ressourcen hat ein Mensch? Was hält ihn eigentlich gesund? Was hat ihn gesund erhalten? Was hat so ein Menschen, der seit Jahrzehnten so schwierigste Sachen erlebt hat, was hat den am Leben eigentlich erhalten? Was für Kräfte sind das? Wo sind die? Und die versuche ich rauszuspüren oder auch die Ressourcen. Jemand ist total verschweifelt, ich bin der letzte Vollidiot und alle finden mich furchtbar und ich habe dies und das und jenes. Und da bin ich so lange mit den Menschen zugange, bis ich so 3-4 Ressourcen rausgefunden habe. Und die arbeite ich raus mit den Menschen. Und wenn der Mensch die selber sieht, ich habe es eigentlich fast immer erlebt, dass die Menschen dann daraus Kraft schöpfen, dass sie sagen, das kann ich auch, stimmt. Ja, was die da sagt, das stimmt doch. Ja. Und dann daraus ergibt sich einfach sehr viel.
Mega, mega gut, dass du das sagst. Ich habe ganz, ganz viele Nachrichten in meinem Postfach auch, die von jungen Menschen, insbesondere Mädels und Jungs, die mir schreiben, hey Burak, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Ich bin frustriert, ich kann mich nicht entscheiden, ich weiß nicht, was ich werden soll und, und.
Genau.
Und dann sage ich, ja, was möchtest du denn machen? Hast du dir mal Gedanken gemacht? Und dann kommt immer so, ja, der hat mir erzählt, wenn man das macht, kann man viel Geld verdienen. Die hat mir gesagt, wenn man das macht, kann man, hat man es einfach, eine Familie zu gründen, man verdient viel Geld. Mein Vater sagt, ich soll das und das machen, weil so und so. Da habe ich sowas gelesen. Der hat das gepostet, das scheint wohl richtig zu sein. Und ich habe jeden Montag auf meinem Kanal so ein Format, da telefoniere ich mit Leuten.
Mhm.
Und die erzählen mir so ein bisschen ihre Geschichte und immer über ein anderes Thema. Und ganz, ganz viele sind mega irritiert mit dem, mit der Frage, was soll aus mir werden, ne?
Ja.
Und warum ich das erzähle, ich finde es ganz wichtig, was du gesagt hast, weil ich lege immer den Jugendlichen, jungen Erwachsenen, den Leuten halt einfach auch nah. Und ich bin selber auch noch jugendlich und junge Erwachsene, nenne ich es mal so. Und ich teile das wirklich mit denen. Ich sage denen immer, ey, wo sind denn deine Ressourcen? Was kannst denn du gut? Was magst denn du überhaupt? Ja? Wenn du doch voll der sozial intelligente, sozial kompetente Typ bist, warum willst du Maschinenbau studieren? Oder wenn du dich mit Mathe einfach gar nicht zufriedenstellen kannst, du hast das Fach, warum willst du unbedingt bei einer Bank arbeiten? Leute erzählen mir, dass sie das und das machen wollen und eigentlich so den Beruf lernen wollen und so, aber sie haben halt Angst. Sie haben Angst, das zu machen, weil andere sagen so, man kann nicht viel Geld verdienen, Geld ist ja immer auch so ein ganz wichtiges Thema, ne? Kann ich eine Familie gründen, kann ich mich ernähren und so. Das zeigt auch so ein bisschen Abbild von dieser Gesellschaft, ne? Was eigentlich wichtig ist und so. Aber was du gesagt hast, ist mit den Ressourcen. Was hat dich eigentlich bis jetzt am Leben erhalten? Auf wessen Beinen stehst du denn? Du stehst doch auf deinen eigenen Beinen seit 15, 20 Jahren. Was kannst denn du gerne? Was machst denn du gerne? Was kannst denn du gut? Und das finde ich manchmal so traurig, dass diese Leute, die ja auch teilweise irgendwo ein bisschen in der Krise stecken, vielleicht nicht in der Krise, in so einer starken Krise, aber auch ein Stück weit eine Ja- oder Nein-Frage für sich beantworten müssen oder einfach so ganz, ganz viel drüber nachdenken, was aus ihnen werden soll, dass sie das gar nicht beachten. Ne? Was sind meine Stärken? Was sind meine Ressourcen? Wer bin ich überhaupt? Ja?
Naja, ich finde, die Frage ist auch ein bisschen, was soll aus mir werden? Das ist ja schon ein bisschen zu weit gedacht eigentlich. Ne? Ich sage dann auch immer, wissen Sie, wir schauen uns nicht den Himalaya an, wo Sie mal raufsteigen wollen, sondern wir schauen uns jetzt heute hier den Februar 2021 an. Was ist jetzt heute eigentlich da? Und was, ja, und gerade diesen jungen Leuten klarzumachen, dass sie nicht so sehr auf andere hören, das zeugt ja von einer ganz großen Unsicherheit, dass sie noch gar nicht, sich selbst gar nicht so gut kennen. Und da dann da sich langsam anzunähern, was kannst du, was willst du eigentlich mal? Und ich würde dieses, dem viel Geld verdienen, ja, es ist natürlich doch so eine Folge dieser Gesellschaftsform, dass die Leute eben Geld, aber ja, dann kommen sie auch nicht weiter mit, ne, irgendwann mal. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Ja, was kannst du eigentlich? Was willst du? Ne? Was, und da glaube ich richtig, also das gebe ich manchmal auch Leuten zum Auftrag, dass sie wirklich mal einfach 10 Sachen aufschreiben sollen bis zur nächsten Sitzung bei uns oder bis zum nächsten Termin, was sie gut können oder was ihnen Spaß macht oder was ihnen Freude bereitet. Und dann auch, also ich finde es auch mal ganz gut, dass sie ganz viele Träume aufschreiben, die sie haben. Und dann kann man die ganz unrealistischen, ich möchte auf dem Mars eine Biofarm machen oder so, dass man die mal ein bisschen streicht.
Mal zur Seite, ja, auf jeden Fall.
Und dann schaut, was ist so im Bereich der Möglichkeiten und dann da einfach weiter zu arbeiten. Und oftmals ergeben sich aus diesen Gesprächen, ergibt sich ja was. Ne? Ergibt sich auch was bei den jungen Leuten, dass die plötzlich merken, wow, vielleicht hier, vielleicht da. Also dass dieses so, dass sie sich selber das auch fragen, was brauche ich eigentlich, was will ich? Und dann ist es natürlich toll, wenn so Leute wie dich haben, die das so unterstützen.
Ja, man versucht sein Bestes zu geben und ist allein ja auch schon da zu sein für die Leute, was du ja auch schon gesagt hast, ne? Einfach nur zuzuhören, da zu sein und auch zu zeigen, so ey, es ist nicht alles so schlimm, wie es sich anhört. Und vor allem, also klar, der Respekt ist da, die Probleme sind ernst zu nehmen, aber sprech dich aus und du wirst merken, das Ausatmen und dieses Aussprechen ist schon mal die Hälfte der Miete. Ich habe ganz oft das Gefühl zumindest, ja.
Ja, Burak, ich weiß es nicht, ob die Sozialarbeiterinnen nicht manchmal auch ein bisschen, ehrlich gesagt, zu viel wollen. Weil ich glaube, wenn du dich für junge Leute, die vielleicht auch nicht gerade besonders gute Erfahrungen in der Familie gehabt haben, an Unterstützung und Zuwendung, wenn du dich da als junger, cooler, verlässlicher Mensch zur Verfügung stellst, das kann sein, dass das reicht.
Ja, vermutlich hast du recht, ja.
Wenn du da wirklich verlässlich bist und wirklich ganz klar bist, also ich bin ja so ein großer Fan von der Bindungstheorie und dich da wirklich als verlässliche Bindungsperson zur Verfügung stellst, dann ist das irgendwie, ist das wichtiger als 1000 Ratschläge.
Ist es was, was auch deine Klienten und Klientinnen gemeinsam haben, dass sie verloren haben oder Angst haben, sich nicht mehr binden zu können oder auch einfach die Erfahrung gemacht haben, dass Bindung unterbrochen wurde oder durchtrennt wurde?
Ja, machen viele. Und natürlich ist es so, ein Mensch, der quasi eben eine gute Bindungserfahrung gemacht hat, kann auch besser Hilfe annehmen. Ja, währenddessen ein Mensch, der sozusagen immer eine Unsicherheit war, ne? Also meinetwegen, jemand in der Familie ist Alkoholiker. Kommt die Person nach Hause, wie ist die drauf? Ne? Werde ich sofort geschlagen, bloß weil ich durch die Küche durchlaufe? Oder kriege ich sonst was mit, ne? Oder ist die Person lieb drauf und jammert rum, ja, ich möchte dich, hab dich doch lieb, ich hab dich, jetzt wollte ich gar nicht schlagen, keine Ahnung, also es sind ja alles Sachen, die du kennst, ne? Mhm. Die Person hat natürlich kein klares Bild von ihren Bindungspersonen und die ist vielleicht auch unsicher oder hat schwierige Sachen erlebt. Und die Person, die haben es auch schwieriger, Hilfe anzunehmen, weil die Umwelt wird dann vielleicht auch eher als feindlich wahrgenommen. Und da denn sozusagen durchzukommen und da vielleicht eben auch sich so als verlässlicher Mensch in dem Moment zur Verfügung zu stellen, das ist dann schon nicht immer möglich, aber auf alle Fälle sind wir da immer dran, zu sagen, wir sind da und wir machen das hier gern, wir wollen Sie unterstützen. Und einige Menschen haben da vielleicht auch Schwierigkeiten, das kennst du vielleicht auch von der Arbeit, die haben richtig Angst, das anzunehmen.
Mm, ne? Total,
das, ja. Und das sind schon die schwierigen Fälle, aber da muss man einfach bleiben oder auch, das ist natürlich auch so ein Punkt, gut, jetzt steigen wir ganz schön ein, es gibt vielleicht einfach Leute, die verhalten sich so mies, ja, dass du einfach sagen musst, okay, boah, hau ab, ich will dich nicht mehr sehen, ne? Und dann zu sagen, pass auf, das Verhalten ist wie Käse, was du da bringst, aber trotzdem, ich finde es trotzdem klasse, wenn du dich anders verhältst, ich bin hier, ich bleibe hier. Aber das Verhalten geht nicht.
Hm. Schon mal passiert?
Ja.
Ja?
Ja, sowas passiert laufend, ja. Hm. Ja. Also dass Leute quasi sich einfach sehr, das kenne ich natürlich auch aus anderen Kontexten, aus anderen beruflichen Kontexten, dass Leute sich einfach so doch da ganz schön, ja, so auch sehr aggressiv sind am Telefon und dann, dass man trotzdem eben, ja, trotzdem versucht, da trotzdem Zugang zu finden.
Hm. Aber jetzt mal von Kollege zu Kollegin.
Ja. Ja.
Ist dir auch schon mal der Kragen geplatzt, dass du gesagt hast, ey, jetzt reicht's oder das nicht mit mir?
Natürlich, wenn Leute halt bestimmte Sachen sagen. Also wir sind diese, gerade wenn Leute sehr, meinetwegen sehr rassistische Sachen sagen, frauenfeindliche Sachen sagen, rechte Sachen sagen, dann irgendwie zu sagen, wissen Sie, das gehört hier nicht hin und entweder wir versuchen das Thema jetzt auf das einzugrennen, auf das Krisenthema oder ich beende das Gespräch. Das lasse ich nicht zu. Das ist hier ein vorurteilsfreier Raum, ein diskriminierungsfreier Raum. Und Rassismus und Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Transphobie, das hat hier alles keinen Platz.
Und das ist auch schon mal vorgekommen, wenn du mir das so erzählst, ja?
Ja, natürlich kommt ja. Das vor, ja, mhm. Ja, ja.
Sowas.
Ja.
Ja,
aber trotzdem, das Angebot wird ja nicht abgelehnt. Sie können ja, die können ja quasi trotzdem Beratung in Anspruch nehmen, aber diese Inhalte, die möchte ich doch nicht bedienen.
Können die Leute damit umgehen, wenn du so ehrlich bist zu ihnen?
Also ich versuche immer authentisch zu sein, ja, und oder sage, dass ich damit Schwierigkeiten habe. Das finde ich schon, dass die Leute mit umgehen können, kann man nicht sagen, kommt drauf an. Also es gibt ja auch, ja, ist vielleicht schwierig in so einem Quartal hier zu sagen, aber es gibt auch Leute, die rufen an und die wollen sich streiten.
Ah, ja, ja, okay.
Ja.
Echt, ja? So kennst, krass auch?
Ja, sowas gibt es auch häufiger. Mhm. Und dann muss man halt schauen, ob man das damit irgendwie umgehen kann oder nicht.
Lernt man, wenn man beim Krisendienst arbeitet, denn zu streiten?
Ich möchte ja nicht streiten. Nö, eigentlich nicht. Nö. Also ich möchte mit den Leuten ja nicht streiten. Ich möchte ihnen ja helfen.
Hm.
Ja.
Ja.
Ne? Also,
guter Vorsatz auf jeden Fall, ja.
Ja, ich möchte ja eigentlich, obwohl, wenn sie streiten wollen, ist eine gute Frage. Habe ich mich noch so gar nicht gefragt. Oder habe nicht so eine Antwort drauf gefunden. Ja, aber so auf so eine Argumentation, nein, brauche ich mich nicht. Da müssen wir uns nicht, also das hilft ja auch nicht. Ne? Ja. Also und auch wenn, es ist ja eine Not dahinter. Ne? Jemand, der sich streiten möchte, der wütend ist, der aggressiv ist, da steckt ja ein anderes Gefühl meistens dahinter. Da ist Frustration dahinter, da ist traurig dahinter. Und das versuche ich natürlich herauszufinden. Wenn jemand sehr aggressiv ist, dann sage ich natürlich, auch wissen Sie, ich empfinde Sie jetzt als sehr angespannt. Ne? Was steckt denn dahinter? Ja, wie können wir versuchen, diese Anspannung runterzubekommen, weil ich möchte ja zum eigentlichen Thema kommen.
Wie lange dauert das so im Schnitt, bis die Leute sich öffnen, wo das Eis bricht?
Naja, zwischen einer Stunde und einer Minute und weil keine Ahnung. Manchmal,
Schwer einzugrenzen
das ganz,
wahrscheinlich, ne?
ja, manchmal geht das auch einfach sehr schnell, ne? Und manchmal dauert es einfach auch sehr lange. Also es geht, manchmal geht das ganz schnell. Und das ist natürlich einfach auch schön. Und es sind natürlich auch schöne Momente, wenn du ein sehr schwieriges Gespräch hast, was sehr schwierig angefangen ist. Die Person ist sehr angespannt und irgendwann mal ist die ganze Spannung draußen. Die Person entspannt sich und sagt, ach Mensch, ja, das tut er ja selber auch gut, wenn sie einfach runterkommen kann.
Absolut. So Erfolgsgeschichten, wo du sagen kannst, ey, da hat nur noch mal jemand angerufen und hat uns erzählt, dass alles wieder gut ist. Oder hast du schon mal irgendwie, geht es überhaupt, könnte man dir Blumen schicken? Kennt man die Adresse? Gibt es eine Adresse?
Ja klar, die Leute können auch zu uns kommen.
Naja,
Ja,
okay,
die
stimmt,
können.
hast du am
Ja,
Anfang
die kommen
gesagt,
auch
ja.
vorbei. Ja, klar. Die kommen vorbei, bringen Blümchen vorbei oder irgendwas, bedanken sich für die Intervention, schicken mal ein Kärtchen. Erfolgsgeschichten gibt es schon viele. Also so eine, wenn ich die mal, junge Frau, da war innerhalb kürzester Zeit so zwei ganz wichtige Familienangehörige, ganz eng gestorben, Mutter dann irgendwie auch noch und groß, also war wie alles. Alles ganz schwierig, die kam an, die sah so katastrophal aus irgendwie, die war so fertig und ja, und wir haben mehrere Male zusammen gearbeitet, sie hat wirklich sich ganz toll weiterentwickelt und irgendwann mal war sie dann auch, vielleicht ein halbes Jahr später kam sie wieder, sagt, ach wissen Sie, ich war jetzt im Ausland gewesen, jetzt ist alles wieder gut. Meine Mutter, die hat auch so einen Sprung gemacht, die konnte sich auch so weiterentwickeln und irgendwie, das hat ihr so geholfen. Und die hat nochmal gesagt, ja, die hat gesagt, wissen Sie, es ist so was Schlimmes passiert in meinem Leben und wenn das möglich ist, dann ist es auch in die andere Richtung möglich. Ja, das ist was Positives, so stark passiert. Und die hat wirklich, ich habe sie auch darin unterstützt, wirklich nochmal, die war ziemlich erfolgreich in ihrem Job und die hat gesagt, ich glaube, ich muss nochmal alles umschmeißen. Ich muss noch mal neu sehen. Und die hat wirklich nochmal sowas gehabt, ich mache jetzt nochmal eine ganz neue Vision von meinem Leben. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blumig an, ne? Die war natürlich auch sehr, sehr fit und so weiter. Aber das war irgendwie schon eine ganz tolle Erfolgsgeschichte.
Voll gut.
Ja.
Kann man den Spieß umdrehen, dass man sagen kann, hattest du das auch? Gab es mal eine Phase, wo du gesagt hast, ich bin jemand anderes geworden oder ich dachte nicht, dass ich so denke, dass ich so bin. Ich habe mich scheinbar krass weiterentwickelt im Zuge dieser Arbeit.
Dass ich mich krass weiterentwickelt? Ja, ich finde schon, dass ich mich sehr stark weiterentwickelt habe. Wirklich auch, ja, ich habe mich da, ja, also ich finde diese, mit Menschen zu arbeiten, ist ja, also mit Menschen zu arbeiten, hat ja immer was mit einem selbst zu tun, also mit der eigenen Selbstweiterentwicklung. Und natürlich auch mit den Kollegen, mit den Fallbesprechungen. Ich bespreche einen Fall mit anderen, das heißt also, es ist ja alles anonym, ne? Ja, aber trotzdem, wir besprechen, was da passiert ist. Und da passiert natürlich auch sehr viel so an persönlicher Weiterentwicklung, an Erkennen, worum geht es eigentlich. Und auch die eigene Reflexion verbessert sich natürlich auch. Aber na, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich auf die Frage richtig antworten kann. Lass mich mal überlegen. Ja, also ich finde schon, meine eigene Weiterentwicklung ist was ganz, ganz Schönes. Kannst ja von dir auch sagen, ne? Wenn du jahrelang mit Menschen arbeitest. Wir arbeiten mit Menschen, du gehst in Resonanz mit Menschen und das macht was mit dir.
Voll, absolut, ja. Ich weiß es. Ich bin froh, dass du das auch sagst. Ich kenne auch das Gegenteil, dass Leute 20 Jahre in dem Beruf arbeiten und das nicht so unbedingt zulassen wollen, ja. Betriebsblind dadurch ein bisschen werden
Ja.
und auch einfach ganz oft frustriert, habe ich das Gefühl, ja. Weil es eben keine Einbahnstraße ist, wie du gesagt hast. Es ist ein Geben und Nehmen. Ich bin der festen Überzeugung, dass du im sozialen Bereich, aber auch in Interaktion mit Menschen, wenn du wirklich was bewegen willst, immer ein Stück weit mitgehen musst. Ja, du musst zumindest zulassen, dieses Nähe-Thema zulassen, dass du dich öffnen kannst, um arbeiten zu können. Leute, die sich da nicht weiterentwickeln wollen oder können, die, ja, bin ich der Meinung, sollten sich hinterfragen, warum das so ist. Ja, und davon gibt es eine Menge auch im sozialen Bereich tatsächlich.
Ja, das finde ich wirklich auch, bin ich ehrlich gesagt, finde ich das relativ problematisch, wenn das so ist, weil ich arbeite mit Menschen und auch wenn man mit Menschen, die zum Beispiel, Ich habe auch Menschen kennengelernt, die arbeiten mit schwer suchtkranken Leuten, wo wirklich klar ist, oh Gott, ne? Also die sind schon kurz davor, dass die da sozusagen ja, sterben so ungefähr. Ne? Und die aber trotzdem sagen, ja, ich arbeite trotzdem an kleinen Erfolgen, dass das sich ein bisschen verbessert, dass das sich ein bisschen verbessert. Mhm. Also das ist wie mit den Ressourcen. Ne? Ich kann halt sagen, okay, das Glas ist halb leer und das ist das und das und die Jugendlichen sind so und die kriegen das sowieso nicht hin. Ja. Und ich sage, okay, was ist denn auf der anderen Seite drin? Was ist da an Sachen, die, wo ist das Potenzial des Menschen? Wo kann ich an dem Potenzial noch weiterarbeiten? Wo sehe ich die andere Seite einfach? Mhm. Das mache ich auch ganz häufig mit Menschen, wenn die sehr depressiv sind. Ne? Erzählen mir Ewigkeiten, was alles schlimm ist und so weiter. Und dann sage ich, gut, ich sehe das, ich höre das. Und was ist denn bitte auf der anderen Seite? Was ist denn da? Da muss auch irgendwas sein. Und genauso mache ich das auch in der Arbeit.
Sehr, sehr wichtig und sehr schön gesagt. Ja. Mhm. Ich kenne das so aus dem Kontext mit Hip-Hop halt, ne? Ganz oft. Rap ist ja ein Thema, wo sich die Geister streiten, gerade in so sozialen Gremien und so. Die Hälfte davon will damit nichts zu tun haben, die andere Hälfte streitet darüber. Es ist irgendwie immer so ein Thema, wo man sagen muss, ey, schade, dass wir nicht offen darüber sprechen können, gerade in der Jugendarbeit. Ich komme aus der Jugendarbeit, habe da meine Erfahrungen gemacht oder mache sie. Und während wir in irgendwelchen Gremien und irgendwelchen Sitzungen 5 Stunden darüber philosophieren, wie es wohl unseren Jugendlichen geht und warum die nicht mit uns sprechen und ob irgendwie Hip-Hop vielleicht ein Zugang sein könnte, ne? Sind die Jugendlichen auf den Straßen, machen ihr Ding und würden sich, glaube ich, wünschen, wenn wir uns den annehmen würden. Zumindest sollen sich die Leute angesprochen fühlen, mit denen, die ich jetzt so im Kopf habe. Mhm. Aber da sehe ich zumindest so eine Ignoranz so ein bisschen, ne? Sich da weiterentwickeln zu wollen, auch einfach sich grundsätzlich entwickeln zu wollen, zu sagen, ey, ich muss auch mal annehmen, was so abgeht. 30 Jahre denselben Stil gehabt auf der Arbeit, funktioniert scheinbar nicht mehr so gut. Die Jugendlichen, deren Lebenswelt ist eine ganz andere geworden und was geht denn da ab so? Und dann komme ich rein und sage, hey, Leute, ihr müsst euch auseinandersetzen mit der Sprache von denen, ja? Die reden ganz anders, die sehen ganz anders aus und ihr müsst euch damit auseinandersetzen, wenn ihr Zugang haben wollt. Wenn nicht, dann ist eh scheißegal, aber wenn, dann müsst ihr euch, und das meinte ich vorhin so ein bisschen mit dieser, ne, mit dieser Entwicklung, bin aber froh, dass es auf deine Arbeit und du vor allem auch in dem Arbeitskontext dir da nicht so schwer tust, auch einfach mit dem ein Stück weit mit dem Strom zu gehen, dich weiterentwickeln zu können, aber natürlich auch nicht alles glauben zu müssen, was irgendwie auf dem Silbertablett dir präsentiert wird. Ne? Es ist ja auch sehr wichtig, einfach eine Haltung, Charakter und Rückgrat zu haben, gerade auch in so Bereichen, in denen wir arbeiten.
Ja, und was du auch sagst, finde ich doch mal ganz interessant, so die Jugendlichen wirklich abzuholen. Also ich bin jetzt nicht so in der Jugendarbeit so verankert wie du, aber wenn wenn Leute sagen, ja, und das so ein bisschen sich so abschotten, das finde ich irgendwie schon problematisch. Also ich kenne mich mit Hip-Hop nicht so aus, aber ich weiß schon, dass es da sehr viele Leute gibt, die auch einfach da tolle Inhalte haben, die die Jugendlichen wirklich abholen. Und das sind ja eigentlich auch schon so halb sozialarbeiterische Sachen.
Halb Sozialarbeiter, halt Hip-Hop auf jeden Fall.
Ja, auf alle Fälle, ne? Die einfach sagen, lass dich nicht so fertig machen und schau, was dein Ding ist und schau mal in dich. Also das gibt's ja schon, das gibt's ja einfach auch. Und das einfach auch aufzugreifen. Voll. Also ich glaube schon, dass es eben geht. Und diese Kreativität zu behalten im Beruf ist irgendwie auch gut. Und ich glaube, du machst das ja auch, nach eigenen Wegen zu suchen, Sozialarbeiten Leuten nahe zu bringen, wie zum Beispiel dieses Format. Mhm. Ne? Das finde ich irgendwie fantastisch.
Dankeschön. Ich finde es sehr wichtig. Ich habe das ja alles auch so ein bisschen gestartet mit dieser Systemrelevanzfrage. Hatte ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt, wo Corona begann und dann war so, hey, was ist denn hier eigentlich relevant und was nicht? Und die Diskussion ist natürlich ein bisschen breiter als, wer macht einen wichtigen Job und nicht. Da ging es ja auch viel um Gesundheit und Menschenkontakt und bla bla bla. Mhm. Aber natürlich auch so ein bisschen um einfach die Relevanz der Arbeit. Mhm. Und es hat mich so aufgeregt, dass man da irgendwie alle über einen Kamm geschert hat. Mhm. Und da hieß es so, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen scheinen irrelevant zu sein für die Gesellschaft. Und allein die Debatte, dass man uns gar nicht gefragt hat, ob das so ist, dass man niemanden eingeladen hat und sagen kann, ey, lass mal darüber reden, ist das wirklich so, was macht denn ihr überhaupt, warum ist das so wichtig und so. Mhm. Ich spiele mal den Ball zurück, wie empfindest du diese These einfach, wenn man sagt, hey, das ist euer Job, ist scheißegal, das ist unwichtig, was ihr da macht, ihr verkauft nichts, da kommt nicht viel Geld rum.
Ja, also ich finde mit dieser These, Ja, also es ist ja das Wichtige, wie sehe ich meinen eigenen Wert, wie sehe ich meine Arbeit. Ja, und wenn du zum Beispiel, meinetwegen du redest mit mir, ne, und kriegst mit, okay, ich nehme meine Arbeit ernst, du auch. Und das ist doch irgendwie, das ist das Wichtige. Ne? Und wenn die Leute das nicht wichtig finden oder irgendwelche Menschen das nicht wichtig finden, dann ist es gut, die zu versuchen zu überzeugen. Aber das Wichtige, ja, aber das Wichtige ist, glaube ich, dass du dich wichtig ernst nimmst und dass du sagst, meine Arbeit ist gut. Und dass du vielleicht jetzt, ich arbeite ja nicht gegen was, ich arbeite für was. Mhm. Ich arbeite für die Menschen und versuche auch in ein Diskussionsklima zu sein, wo Sachen diskutiert werden, wo es schiefläuft, wo das wirklich auch diskutiert wird auf Augenhöhe, auf eine gute Art und Weise. Und wo es um Weiterentwicklung geht. Und manchmal ist es auch so, dass wenn du sagst, ja, da gibt's, die sind so ignorant und so weiter, ja. Also da muss, hört sich jetzt ein bisschen doof an, ein bisschen direktiv, aber da musst du dir Leute suchen, die anders denken, die so denken wie du und mit denen zusammen Konzepte entwickeln. Und diese Konzepte sind irgendwann mal, wenn sie gut sind, einfach tragfähig. Und dann sind diese anderen Menschen sozusagen, die da ignorant sind, die können dann quasi noch mitgenommen werden vielleicht, oder aber es ist klar, du brauchst sie gar nicht. Weißt du, also wäre jetzt so ein bisschen so mal so ins Blaue einfach so gesagt, also wirklich Leute zu suchen, mit welchen Menschen kann ich da einfach sowas aufbauen. Also so mal bei mir im Arbeitskontext sind halt nur einige Menschen, die auch einfach so, wie gesagt, wir haben es viel mit psychischen Erkrankungen, die einfach wollen, dass da Menschen einfach gut leben, auch wenn die Gesellschaft sagt, ja, und die sind ja krank oder die sind ja verrückt oder so. Wir sagen, nein, ist es nicht so. Ne? Wir stehen für was anderes. Und wenn wir so denken, dann ist das, was die anderen denken, nicht mehr so wichtig für mich.
Absolut, ja. Bin ich der Meinung, ja. Teile das, was du sagst.
Ja, und da immer wieder zu schauen, so was, wo gibt es da einfach gute Ansätze, ne? Oder wenn du so ein cooles Projekt hast, weißt du, das ist ein cooles Projekt, ein cooles sozialarbeiterisches Projekt, wo die jungen Leute wirklich abgeholt werden, wo du sagst, ja, und das gibt einfach auch Kraft für den Arbeitsalltag. Geht dir wahrscheinlich auch so, oder?
Total, ja. Ich mache das hier ja auch alles nicht irgendwie, weil ich denke, ah ja, davon gibt es schon ganz viele. Mhm. Und hört auf zu jammern, der soziale Bereich hat so viel Anerkennung, macht euch mal jetzt nicht so wichtig. Ich mache das, weil ich empfinde, dass wir Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen nicht geschätzt werden für das, was wir machen. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir schon so eine Haltung haben, dass wir sagen, scheiß auf dein geschätzt werden. Ne? Wir machen das, weil wir wissen, dass es wichtig ist, und denk doch, was du willst von uns. So, wir wissen, was wir hier machen, und ich erlebe da schon ganz viele Kollegen und Kolleginnen mit sehr viel Rückgrat und einer gewissen Haltung auch. Ne? Mhm. Aber halt auch ganz oft in der Außenwahrnehmung so, als könnte man uns nicht wahrnehmen. Und ich sage bewusst uns, weil ich uns alle irgendwie da sehe, dass man sagt, ey, oh, wenn ich das schon höre, so, man weiß nicht genau, was ihr macht. Mhm. Irgendwie, ihr helft, aber man weiß nicht genau. Und was macht, ne, so alles ist so, als wäre das so ein Mythos Sozialarbeit, was wir hier eigentlich machen. Ja, wir reißen uns hier den Arsch auf, jeder für sich auf die eigene Art und Weise. Und über 20, 25, 30 Jahren diskutieren wir, ob unsere Arbeit wichtig ist oder nicht. Und ich habe einfach die Schnauze voll und ich mache den Job noch nicht mal 30 Jahre, weißt du? Ich lebe noch nicht mal 30 Jahre so, weißt du? Und deswegen einfach für alle Leute, die in dem Bereich arbeiten und schon älter sind oder einfach schon länger dabei sind, ich empfinde es auch einfach als meine Pflicht zu sagen, ey, guckt euch doch mal an, was diese Menschen über Jahrzehnte hier geleistet haben und ein bisschen mehr Respekt bitte. Ja,
ja, also trotzdem, ja, kann ich verstehen, du bist natürlich dann da jung und wütend, das finde ich auch ganz toll. Ich komme natürlich von so einem anderen Punkt, also ich finde, ich respektiere meine Arbeit sehr stark. Gut, ich arbeite natürlich noch an einem Projekt, was halt einfach auch wichtig ist und gut angesehen ist. Ne? Also ich habe nicht das Gefühl, dass mir nicht Respekt entgegengebracht wird oder dass ich bloß reinbuttere und nichts zurückbekomme. Im Gegenteil, ich bekomme aus meinem Beruf ganz viel. Ich bin mit dem Beruf sehr glücklich und habe da einfach auch finde da eine große Erfüllung drin, weil ich wirklich Menschen eben in konkreten Situationen helfen kann. Ich kann auch was gestalten, kann auch überlegen, ne, wo müssen wir noch ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen oder was ich weiß, in welchem Bereich kann ich mich da noch sozusagen, auch welcher Bereich ist immer wichtig, nochmal mehr auszubauen und so weiter. Also von daher, dieses mangelnden Respekt und so, das habe ich zum Beispiel eben nicht so sehr, so wie du jetzt. Ne? Von daher wäre das nochmal auch so ein Punkt, auch nochmal zu schauen, so wie willst du deine berufliche, jetzt geht es ein bisschen über den Podcast hinaus, wie willst du deine eigene berufliche Perspektive so weiterentwickeln auch? Ne? In welche Richtung soll es eigentlich gehen? Und da bist du ja noch lange nicht am Ende, ja, und das ist ja auch toll, ne? Ich habe ja in meinem Leben häufiger auch, wie gesagt, auch relativ spät erst Sozialarbeit studiert. Also diese Brüche und Sachen zu verändern, andere Arbeitsgebiete anzunehmen, ist ja auch was, was spannend ist. Und was zum Beispiel mir in der Krisenarbeit auch hilft, ne? Dass ich da quasi auch vielfältige Erfahrungen gemacht habe. Aber auch nochmal auf dich zurückgehend, ne? dieser so mehr respektiert zu werden, was brauchst du da auch, ne? Oder musst du da in deinem Arbeitsbereich nochmal was verändern auch, ne?
Weißt du, ich bin nicht frustriert oder so und ich bin auch nicht traurig und ich habe total Respekt vor mir selber, weil ich weiß, was ich bin und was ich kann, ne? Es ist aber auch gar nicht meine Einstellung, die mir Sorgen macht. Das ist die Einstellung in der Schule, in der Uni, in der Hochschule, meines Nachbarn, der Frau am Tresen beim Einkaufen. Grundsätzlich einfach auch vor allem zu 100% auf meine Abrechnung am Ende des Monats. Und daran wird auch ein Wert in unserer Gesellschaft gemessen heutzutage. Wir leben hier nicht auf dem Ponyhof und wenn ich 40 Stunden meinen Arsch aufreiße für andere Menschen und weniger verdiene als jemand, der irgendwie in einem Lager Kartons verpackt, nichts gegen diesen Beruf, habe ich selber gemacht. Ich will, dass die Menschen fünffach so viel verdienen. Das ist ein anstrengender Job. Aber in Relevanz dazu, dass man sagt, hey, was geht denn ab? Warum verdienen die so wenig? Und ich rede da nicht nur vom sozialen Bereich. Ich packe den pflegerischen Bereich gleich mit rein, weil ich auch diese Leute fühle. Und da eher so ein bisschen meine Frustration kommt. Aber ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Und Geld ist auch nicht alles. Aber es ist ein wesentlicher Punkt, warum ich schon empfinde, dass man darüber mal reden sollte, was hier eigentlich wichtig und was hier wichtig ist und ne, was vor allem auch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht. Verstehe mich nicht falsch, ich bin nicht frustriert. Sehr gut, im Sinne von, dass ich meinen Job nicht mag und dass ich dies, ich liebe meinen Job. Über alles.
Ja, da hast du 100% recht, da gebe ich dir auch recht. Also ich finde, die finanzielle Situation von Sozialarbeiterinnen ist einfach katastrophal. Krankenpflege und Sozialarbeit. Genau. Und das ist natürlich auch dieses Gesellschaftssystem. Weil Krankenpflege und Sozialarbeit ist eigentlich das, was Frauen machen, was eigentlich unentgeltlich zu machen ist. Und das ist, glaube ich, die Krux an der Sache, dass diese Aufgaben einfach überhaupt nicht gewertschätzt werden. Und jetzt, dann sollte man klatschen für Krankenschwestern. Ich lache mich tot in der Corona-Krise. Ne? Ja. Ich lache mich tot. Und auch Sozialarbeit. Ne? Wir werden wirklich sehr schlecht bezahlt. Das ist wirklich eine Katastrophe. Und dann wundern sie sich, dass sie keine Sozialarbeiterinnen bekommen. Ne?
Absolut.
Also, weil die Leute dann halt einfach doch in andere Bereiche eben gehen, wo sie halt mehr bekommen.
Genau, und ich bin kein geldgeiler Sack, der jeden Tag nur 2 Dollar Science im Gesicht hat, sondern ich bin jemand, der ehrlich und aufrichtig ist und der sehr gerne ein ehrliches Gespräch darüber führen will, was in unserer Gesellschaft passiert. Ja. Und für mich ist, wenn wir schon so wenig verdienen und das ja auch irgendwo eine staatliche Regelung dahinter ist, ne, öffentliche Dienst, Anlehnung daran, viele Tarife lehnen sich daran, blablabla, dann will ich wenigstens keine Diskussion, die in die Richtung geht, systemrelevant, ja oder nein. Verstehst du, wie ich meine?
Ja.
Also so, ihr verdient schon ein Appel und ein Ei und jetzt reden wir noch darüber, ob wir euch den Appel oder das Ei wegnehmen. Wo ich mir denke, ey, verstehst du?
Ja.
Und daher eher so ein bisschen Frust will ich es nicht nennen, aber ein Stück weit Bedarf, einfach meinen Mund aufzumachen.
Ja, ich finde das super. Also ich finde das einfach ganz toll, wie du für die Sozialarbeit wirklich dich einfach stark machst. Und ich finde, davon braucht es einfach auch mehr. Ja, also dass die Sozialarbeiterinnen, dass die zum Beispiel aufgewertet werden, es ist eine Katastrophe, wo wir da stehen, finde ich auch. Ich finde es wirklich eine Katastrophe. Ich glaube, wir sind von allen Akademikerinnen die schlechtverdienendsten.
Ja, das kommt ja auch nochmal dazu. Ne?
Von allen, die am allerschlechtesten verdienen, muss man sich auch mal irgendwie überlegen, ob man das einfach so weiterhaben will. Und da muss man, ich glaube, da muss man sich politisch engagieren, ne? Dass man sagt, das geht so nicht weiter.
Da siehst du mal, ne, wir haben jetzt, wir sind jetzt weit weg vom Krisendienst, ja, genau. Ja, aber wir sprechen ja trotzdem über eine Krise, über eine gesellschaftliche Krise, genau. Oder eine politische Krise. Ja. Aber dafür ist es ja auch ein Podcast, ne? Und kein, ja, reines Interview. Genau das ist ja Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte, dass man auch einfach mal abschweifen kann, um über was ganz Wichtiges zu sprechen, was vielleicht nicht auf der Agenda stand, aber trotzdem sehr viel Aufmerksamkeit verdient.
Sehe ich auch so, weil das ist wirklich ein Punkt, der ist einfach auch total wichtig, dass eben diese soziale Arbeit und auch, was ich vorhin sagte, diese Beziehungsarbeit, das wird halt einfach nicht honoriert. Mhm. Ja, also auch Maschinen, wenn du Maschinen eben hast, dann super oder so, ne? Also, aber ja, also oder auch bei Ärztinnen überall, ne? Wenn sie teure Maschinen hinstellen können, die können abgeschrieben werden, wunderbar. Mhm. Aber der Mensch, der redet, das ist eigentlich ein Störfaktor. Aber dass der Mensch ein Gespräch braucht, dass der Mensch den Menschen braucht, das will da irgendwie nicht rein. Ne? Also, und das ist ja eigentlich, ob du nun die ganzen Klimadebatten ansiehst, Umweltschutz und alles, ne? Alles geht ja in diese Richtung, dass der Mensch sozusagen, dass der Kapitalismus und Mensch irgendwie nicht so gut zusammenpassen. Und dass aber wir auch dagegen einfach weiter kämpfen müssen. Also und gerade um einfach menschenwürdigeres Leben zu haben, zu erhalten. Also und das finde ich auch toll, dass du da einfach so engagiert bist. Das ist super.
Dankeschön.
Ja,
ja, ich mache das für uns alle und für mich und für alle, die sich halt auch angesprochen fühlen. Ne?
Ja.
Und für grundsätzlich Ungerechtigkeit will ich einfach meinen Mund aufmachen und was sagen und dafür einfach gerade stehen, ne? Wenn ich das Gefühl habe, hier laufen Dinge, die sind einfach nicht so ganz cool und nicht gerecht, ja.
Ja,
genau. Und da finde ich meinen Job und meine Arbeit und meine Berufung auch davon betroffen. Ja, kann man auch mal so sagen.
Es auch, ne? Und dass du dann dagegen ankämpfst, ich finde das ganz super. Ich finde das einfach auch total wichtig.
Dankeschön.
Ja.
Um mal den weiten Bogen wieder zu spannen. Wenn du, wenn du an deine Arbeitsstelle denkst und dann an deinen Job und was verändern könntest.
Ja.
Du hast einen freien Wunsch und ab morgen sieht das ganz anders aus, so wie du dir das vorstellst. Was wäre es?
In Bezug auf meine Arbeitsstelle, naja, da gibt es schon so, sind jetzt, ich mache jetzt nicht den großen Wurf. Also ich glaube, ich finde schon, dass so Krisenunterkünfte für Menschen, die psychisch krank sind, dass das einfach fehlt. Vor ein paar Jahren gab es mal so eine Krisenpension, wo Leute einfach ein paar Tage hin konnten. Es gibt Menschen, die schalten es einfach in ihrer Wohnung aus bestimmten Gründen nicht aus oder haben gar keine. Das ist ja nochmal eine andere Problematik, da gibt es ja auch viel. Aber gerade so Menschen, die aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung oder psychischen Krise irgendwo einfach unterkommen müssen, da finde ich, gibt es einfach zu wenig. Wir hatten ein Krisenhaus, wir haben noch eins, aber bis noch eins in Berlin und wir bräuchten da eigentlich mehr, wo einfach so was Niedrigschwelliges eben passiert. Auch diese Krisenwohnung für junge Leute, da finde ich, da fehlt es einfach auch. Und dann fehlt es doch in einem ganz anderen Bereich, der für dich, glaube ich, sehr, sehr fern ist. Und zwar finde ich schon für Menschen, die noch zu Hause leben, aber jetzt plötzlich nicht mehr können oder dement sind. Das ist eine Familie, die haben das irgendwie hinbekommen noch als Familie, also auch zum Beispiel mit einer Pflegebedürftigkeit und demenziellen Erkrankung. Dann passiert was, eine Person kommt ins Krankenhaus und dann gibt es erstmal nichts Richtiges, was das auffängt. Die können eigentlich bloß ins Krankenhaus. Und da bräuchte es auch sowas wie so eine Krisenunterkünfte. Das würde ich mir zum Beispiel wünschen. Das wäre ein Wunsch. Und dann finde ich schon, dass der Bereich schlecht bestückt ist, wo junge Leute vielleicht auch psychisch beeinträchtigt sind oder einfach nicht richtig klarkommen. Weil du kennst das ja auch, weißt du, das sind junge Leute, die haben es familiär nicht besonders toll gehabt, haben deshalb noch nicht so viele Ressourcen, auf die sie zurückgreifen können und sind mit 18 aus der Jugendhilfe draußen. Die hängen da irgendwie rum und im Endeffekt müssen sie quasi eine psychische Beeinträchtigung haben, um eine TWG zu kommen. Aber vielleicht, sie kommen dann in ein System rein, wo sie vielleicht gar nicht rein müssten. Ja, also da finde ich, da bräuchte es auch noch was, wo Menschen, die zwischen 18 und 25 sind, noch mehr Auffangmöglichkeiten. Mhm. Das wäre so meins eigentlich. Also sowas Niedrigschwelligeres auch.
Rufen denn viele Kinder und Jugendliche an beim Krisendienst?
Jugendliche auch, ja, aber oftmals die Eltern halt, ne? Mhm. Die Eltern, aber Jugendliche, ach ja, wir haben oftmals, also, dass wir jetzt so Beratungen haben, mit welchen so 15 bis 18, kommt schon mal vor. Mhm. aber eigentlich eher so doch ältere, aber so 19, 20 auch häufig, ja.
Auch häufig,
ja. Ja, ja.
Und unterscheiden sich die Probleme von Jugendlichen stark von denen der Erwachsenen?
Das muss ich mal überlegen. Also, ja, jedes Lebensalter ist natürlich anders, ne? Wenn jemand sehr jung ist, da gibt es noch viele Probleme, ja, Mobbing oder, ja, oder Probleme zu Hause und so weiter. Und jemand, der mit einem Studiumabschluss, da gibt es oftmals auch so Knirsches. Also so, aber es gibt so Tendenzen, aber knirschen kann es überall in jedem Lebensalter einfach, ne? Das kann man gar nicht so sagen. Es gibt ja auch einfach junge Menschen, die sind schon sehr stark in der Verantwortung für ihre Eltern eben drin, weil ihre Eltern irgendwie nicht so sind, wie sie sein sollten. Mhm. Und dann ist dann plötzlich ein 19-Jähriger und kommt mit einer Problematik an, wo normalerweise jemand schon sehr, sehr viel älter eigentlich wäre. Also das kann man gar nicht so generalisiert sagen.
Aber ihr seid für alle da und für jeden und für jede und die Türen sind offen bei euch.
Genau, das ist auch das Wichtige, dass wir halt einfach so ein sehr, sehr offenes Angebot haben. Und der Berliner Krisendienst versucht einfach so niedrigschwellig wie irgendwie möglich zu sein. Selbst anzurufen oder vorbeizukommen ist schon eine Hürde, das wissen wir. Und ich finde schon, dass wir so in der Corona-Krise bei der sogenannten Normalbevölkerung gar nicht so bekannt sind. Und das sind natürlich Menschen, die jetzt in der Krise auch nochmal auch in eine eigene Krise stürzen können und die manchmal uns dann gar nicht kennen. Und das ist dann natürlich auch sehr schade, weil da würden vielleicht ein, zwei Gespräche auch schon mal helfen, um die Person so zu unterstützen. Aber wir sind für alle Berliner, Berlinerinnen da, bekommen auch Anrufe aus allen möglichen anderen Ecken des Landes und der Welt. Aber wir sind für Berlin einfach, für alle Berliner, Berlinerinnen versuchen wir da zu sein, wollen wir da sein.
Eine abschließende Frage. Hat sich seit Corona maßgeblich was verändert? Rufen mehr Leute an, die irgendwie über Existenzängste berichten, Krise bezüglich dieser ganzen Corona-Sache und so?
Ja, also es gibt schon mehr Anrufe. Und ich finde schon, die Intensität hat zugenommen. Also, weißt du, dieses ganze Versorgungslandschaft hat sich ja verändert, ne? Oder auch mal so ganz, 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 es ist auf so vielen Bereichen, ne? Es meinetwegen Pärchen, die haben sich total gestritten, sind jetzt nicht arm oder so, ne? Und da kann zum Beispiel jetzt eine Person nicht einfach sagen, ich gehe mal ins Hotel oder besuche mal den Kumpel XY irgendwie in Cottbus oder in Düsseldorf oder so. Also so bestimmte Sachen funktionieren nicht mehr. Die hängen alle zu Hause miteinander rum. Jobverluste, Arbeitslosigkeit, Menschen, die haben Kinder zu Hause und haben selber eine Depression und wissen gar nicht, wohin. Die Krankenhäuser können die Leute zum Teil nicht aufnehmen und. Also da gibt's so viele neue und andere Problematiken. Das ist schon, durch Corona hat sich ziemlich viel verändert. Ja.
Das glaube ich dir. Ich kann nur meinen ganz großen Respekt zollen und immer wieder sagen, wie toll ich finde, was du und ihr da macht. Ja, ich kann auch noch mal in die Kamera sagen, habt keine Hemmung, habt keinen falschen Stolz, wenn ihr der Meinung seid, hey, ihr braucht irgendwie dringend jemanden zum Reden, wisst aber nicht, wen ihr anrufen könnt, dann googelt die Nummer, ja, und habt den Mut und ruft da einfach an und ihr werdet merken, hey, die Person, die da am anderen Ende der Leitung sitzt, wird mir nichts tun, wird mich nicht anschreien, nicht auffressen, sondern wird einfach erstmal ein nettes Hallo sagen und zuhören und dementsprechend unterstützt auf jeden Fall den Berliner Krisendienst, unterstützt auch, was ich hier mache, abonniert den Kanal und kommentiert fleißig und ja, Anna, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Ist mir eine Ehre, mit dir, ich glaube, weit über eine Stunde gesprochen zu haben. Hat mich echt gefreut, habe wirklich, ich sag's nochmal, ich habe es jetzt schon 10-mal gesagt, ich habe allergrößten Respekt vor dir und vor dem, was du da machst und ja, man sagt ja immer, man sieht sich zweimal im Leben. Ne?
Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich finde es auch ganz toll, was du machst, auch diesen Podcast, den du hier machst. Also ich finde es auch einfach toll, Kollegen einfach kennenzulernen, die so engagiert sind und so breit gefächert einfach arbeiten. Und gemeinsam werden wir doch versuchen, irgendwie so ein Licht anzuzünden.
Absolut, ja. Und wir ziehen alle am selben Strang. Danke, dass du dabei warst und wir sagen Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal.